Ja, unsere Predigt steht unter der Überschrift Die Vollmacht des Gottessohnes. Und wir schlagen auf Johannes 5 ab Vers 19. Die Vollmacht des Gottessohnes. Warum Jesus? Ich glaube an Gott, aber mit deinem Jesus kann ich nichts anfangen. Viele Menschen sind überzeugt, dass es ein höheres Wesen gibt, dass es Gott gibt. Aber warum Jesus? Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einer Landtagsabgeordneten, die im Niedersächsischen Landtag sitzt. Und es war ein interessantes Gespräch und ich hatte die Möglichkeit, von meinem Glauben an den auferstandenen Christus zu bezeugen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie sieht denn das aus mit Ihnen? Spielt der Glaube für Sie eine Rolle in Ihrer Politik, in Ihrem Leben? Und dann sagte sie, ja, ich glaube auch an Gott. Aber ich gehöre keiner christlichen Gemeinde, Gemeinschaft oder Kirche an. Ich versuche, das zu trennen, Glaube und öffentliches Leben. Und da ich ja gerade dabei bin, diese Predigt vorzubereiten und ich wusste, ah ja, das ist interessant, das ist genau das, worum es geht. Glaube an Gott, ja, aber warum Jesus? Und vielleicht kennen wir selbst diese Frage, ja, warum denn eigentlich Jesus? Und früher, bevor ich Jesus wirklich kennenlernte, ging es mir eigentlich genauso. Ich saß in Pferden in der Andreaskirche und ich sah auf den erhöhten Christus Pantokrator, also den Allherrscher, den Richter, und ich sah das Kreuz, aber ich verstand nicht, was hat das mit mir zu tun? Dass es einen Gott geben könnte, das konnte ich mir schon ungefähr vorstellen. Aber warum Jesus? In Friedrich Schillers Ode an die Freude heißt es, seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Auch hier bei Schiller kommt zum Ausdruck, ja, da gibt es einen Vater überm Sternenzelt, muss es einfach geben. Aber in der Ode an die Freude ist von Jesus nicht die Rede. Oder der Papst verfasst ein Dokument der Brüderlichkeit aller Menschen, also ganz im Sinne von Schiller, Dokument der Brüderlichkeit aller Menschen 2019, unterschrieben vom Papst und vom Großimam Ahmad al-Tayeb von der Al-Azhar-Universität in Kairo. Und dann liest du ganz gespannt dieses Dokument und der Name Jesus taucht darin nicht auf. Vom Papst unterschrieben. Im Namen Gottes, der alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und gleicher Würde geschaffen hat und der sie dazu berufen hat, als Brüder und Schwestern miteinander zusammenzuleben, die Erde zu bevölkern und auf ihr die Werte des Guten, der Liebe und des Friedens zu verbreiten. Also auch der Papst hat anscheinend ein Problem. Ja, warum Jesus? Warum sollen wir den in diesem Dokument überhaupt erwähnen? Das könnte ja auch so ein bisschen Spaltung hervorrufen mit dem guten Mann von der Al-Azhar-Universität. Gott ja, aber warum Jesus? Darum soll es heute gehen. Und wir hören Jesus selbst über seine Vollmacht, die er vom Vater bekommen hat. Johannes 5, ab Vers 19, und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Vier Gedanken dazu. Ehre den Sohn, denn er hat die Vollmachten des Vaters. Ehre den Sohn, denn er weckt die Toten auf. Ehre den Sohn, denn er richtet die Welt. Und ehre den Sohn, denn so ehrst du den Vater. Unser erster Gedanke, ehre den Sohn, denn er hat die Vollmachten des Vaters. Ja, was ist eigentlich eine Vollmacht? Vor einigen Tagen ist einer meiner Schwäger Prokurist eines mittelständischen Unternehmens in Berlin geworden. Und dann haben wir die Gelegenheit gehabt, unseren Söhnen zu erklären, was ist denn eine Prokura? Also so eine Vollmacht, die unseren Schwager oder den Onkel in dem Fall in die Möglichkeit versetzt, im Auftrag der Eigentümer der Firma Geschäfte zu erledigen, Verhandlungen zu führen, Bankkonten zu eröffnen, Finanzbewegungen, alles Mögliche im Sinne der Eigentümer zum Wohle der Firma zu tun. Deshalb gibt man ihm Prokura, man gibt ihm die Vollmacht, Dinge für diese Firma im Sinne der Eigentümer zu tun. Er hat einen Vollmachtgeber, das ist der Eigentümer, und er selber ist Vollmachtnehmer. Und genau das wird hier jetzt von Jesus gesagt, dass er die Prokura des Himmelreiches bekommt. Er bekommt die Vollmacht Gottes, im Auftrag Gottes zu handeln. Und zwar lesen wir das hier in Johannes 5, 27. Und er, Gott, hat ihm, Jesus, Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und das griechische Wort, was dort steht, heißt Exousia. Die Exousia ist die Vollmacht, ist die Autorität, ist die Machtvollkommenheit, ist die Befugnis, die Jesus hier überreicht bekommt, die Exousia, die Vollmacht. Und in Matthäus 28, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, da ist auch nochmal von dieser Vollmacht die Rede, mit dem gleichen griechischen Wort. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Vollmacht, oder Gewalt wird es auch übersetzt, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und dann beauftragt er seine Jünger, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus bekommt vom Vater die Vollmacht in Himmel und Erde, in der gesamten Schöpfung, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt zu handeln, in der Vollmacht, in der Befugnis, in der Machtvollkommenheit, die ihm der Vater gegeben hat. Es gibt keinen Bereich, der nicht Jesus untergeordnet ist, wo seine Prokura nicht rechtens und gültig ist und Durchsetzungskraft hat. Überall. Er darf alles tun. Wie kommt es, dass Jesus diese Vollmacht bekommt? Was ist die Grundlage dieser Vollmachten, die Jesus hat? Auch hier finden wir die Antwort in unserem Abschnitt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Das wahrlich, wahrlich, hier steht ja Amen, Amen. Damit unterstreicht Jesus, jetzt wird es wichtig, bedeutsam, hört hin. Das ist eine ganz grundlegende Aussage, die man sich merken muss. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn tut das alles nicht von sich aus. Sondern das, was er den Vater tun sieht, das tut er. Und er tut es aus einer Liebesbeziehung, aus Vater und Sohn heraus. Das heißt, wir haben zwischen Vater und Sohn eine Liebesbeziehung und auf Grundlage dieser Liebesbeziehung gibt der Vater dem Sohn die Vollmachten für Himmel und Erde. Ja, und man muss noch weitergehen, man muss noch grundlegender schauen, aus der Liebesbeziehung heraus und aus dem Gehorsam und der Liebe des Sohnes zum Vater heraus. Weil Jesus das tut, was der Vater sagt. Und das ist im Kern das Geschehen auf Golgatha. Dass Jesus bereit ist, im Auftrag des Vaters auf die Erde zu kommen, um für Sünder völlig selbstlos in den Tod zu gehen, zu leiden und zu sterben für dich und für mich. Das ist die Grundlage dieser Liebes- und Vertrauens- und Gehorsamsbeziehung, in der der Vater dem Sohn alle Vollmachten im Himmel und auf Erde überreicht. Wir lesen das in Johannes 10, 17 bis 18. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Der Sohn ist bereit, in den Tod zu gehen. Und das ist das Gebot des Vaters. Geh für diese verlorenen Sünder auf der Erde in den Tod. Und wenn du das machst, dann wirst du alle Prokura im Himmel und auf Erden erhalten und in dieser unwiderstehlichen und unbezwingbaren Machtfülle herrschen. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und jetzt tut Jesus genau das. Er kommt auf die Erde. Er geht durch Leiden und Sterben hindurch, ans Kreuz, in den Tod. Und er wird auferweckt von den Toten. Und deshalb am Ende des Matthäus-Evangeliums, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Er hat es sich am Kreuz errungen, diese Vollmacht. Und damit sagt der Vater, schaut auf meinen Sohn. Das ist der Weg Zu dem sollt ihr kommen. Da ist das Heil. Da sind alle Vollmachten. Schaut auf ihn. Ehrt ihn, so wie ihr mich ehrt. Und wenn ihr mich ehren wollt, dann ehrt ihn. Ehre den Sohn, denn er hat die Vollmachten des Vaters. Ehre den Sohn, das ist das Zweite, denn er weckt die Toten auf. 20 und 21. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundert werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Am Teich Bethesda, in dem Abschnitt davor, wir erinnern uns an den letzten Gottesdienst, da war das Thema der Predigt. Am Teich Bethesda, da liegt einer und ist 38 Jahre lang gelähmt. Und dann kommt Jesus und er gibt ihm die Kraft, wieder zu gehen. Er tut es an einem Sabbat und das kommt natürlich dann zur Konfrontation zwischen den jüdischen Theologen und Jesus. Und dann sagt Jesus einen entscheidenden Satz und der strahlt jetzt aus in unseren Abschnitt hinein. Er sagt, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und das ärgert die Theologen, weil sie sagen, auf diese Weise machst du dich selbst zu Gott. Wenn dein Vater wirkt und du wirkst auf der Erde so wie er und wagst es am Sabbat zu heilen, dann machst du dich ja Gott gleich. Die haben das sofort kapiert, was er damit sagt. Und das war in ihren Ohren und Augen Blasphemie hoch drei. Dieser Mann muss sterben. Und jetzt erklärt Jesus in unserem Abschnitt, ja, warum das denn so ist. Weil er eben alle Vollmachten des Vaters bekommt, auf der Grundlage der Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und Jesus sagt, ihr werdet noch größere Werke sehen, als die, die ihr eben am Teich Bethesda gesehen habt. Noch größere Werke werdet ihr sehen. Ja, was sind denn das für Werke? Ja, die Toten, selbst die Toten werden auferstehen. Und das wussten die Juden. Natürlich, Gott wird die Toten auferwecken und Gott hat die Macht, die Toten aufzuerwecken. Daniel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Israel lebt von der Auferstehungshoffnung. Israel weiß, dass die Toten nicht in den Gräbern gehalten werden können. Israel weiß, dass der Tag kommt, an dem sie alle auferstehen werden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, der Vater gibt mir die Vollmacht, die Toten aufzuerwecken. Wow, das ist eine Herausforderung für israelische, jüdische Ohren, auf einmal einen Mann vor sich zu haben, der sagt, ich habe vom Gott Israel den Auftrag, die Vollmacht, die Prokura, die Toten aus ihren Gräbern zu rufen. Können wir uns vorstellen, was das für einen Aufruhr unter den Leuten hervorgerufen hat? Wie das hin und her gegangen ist? Wie kann der das wagen, so etwas von sich zu behaupten? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott hat das Recht, Sünden zu vergeben. Nur Gott hat das Recht, am Sabbat zu heilen. Nur Gott hat das Recht, die Toten aufzuerwecken. Und dieser Jesus kommt daher und sagt, dass diese Vollmachten habe ich. Boah, was für ein Anspruch! Und dann lesen wir einige Kapitel weiter in Johannes 11. Einer seiner besten Freunde ist gestorben, Lazarus, Bethanien. Und Jesus ruft mit lauter Stimme in das Grab hinein, wo hinter dem Stein schon der Verwesungsgeruch stinkt. Lazarus, komm heraus. Das Grab wurde geöffnet und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt er heraus, noch eingebunden in die Leichentücher, und sie müssen ihn lösen und befreien, weil er lebt, weil er nicht im Tode gehalten werden kann, weil Jesus die Vollmacht hat, die Toten aus ihren Gräbern herauszurufen. Halleluja! Jesus hat dazu die Vollmacht. Dort zeigt er es. In seiner eigenen Auferstehung, ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und es wieder aufzunehmen, da wird es noch sichtbarer, dass er der Bevollmächtigte Gottes ist, die Toten aufzuerwecken. Und deshalb diese Worte hier, Johannes 5, Abvers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus sagt hier, dass die Stunde kommt und dass die Stunde ist, dass er mit seiner Stimme die Toten aus den Gräbern hervorrufen wird. Und tatsächlich, die Stunde ist schon jetzt. Lazarus, komm heraus! Und da wird für Israel sichtbar, ja, die Stunde ist schon jetzt. Da, wo Jesus seine Stimme erhebt, da kann der Tote wieder aus dem Grab herauskommen. Und auch bei seiner eigenen Auferstehung heißt es, Matthäus 27 mit Bezug auch auf die Auferstehung, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also auch da, als Jesus dann auferstanden ist nach der Kreuzigung, da konnte es die Heiligen nicht in den Gräbern halten. Die mussten einfach hervorkommen, weil der Fürst des Lebens sich offenbart hatte. Sie kamen aus den Gräbern heraus. Die Stunde ist schon da. Aber sie ist auch noch eine kommende Stunde. Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Ja, das ist jetzt das große Finale, wenn er wiederkommen wird und seine Stimme wird ertönen weltweit, und dann werden weltweit die Menschen aus ihren Gräbern hervorkommen und sie werden mit neuen Leibern versehen werden und sie werden auferstehen. Bedenken wir einmal die Stimme Jesu. Hier heißt es ja zweimal, dass es die Stimme des Sohnes Gottes ist, die hervorruft. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes. Und noch einmal, alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Ist das nicht gewaltig? Diese Stimme Jesu, dass diese Stimme so machtvoll ist, dass sie uns aus dem Tod herausrufen kann. So mächtig ist die Stimme Jesu. Sie ist von einer unbezwingbaren Macht. Der Tod kann dieser Stimme nichts entgegensetzen. In der Offenbarung hört Johannes die Stimme Jesu, dort heißt es, seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. Da ist nur das Äußerliche angesprochen. Aber wir sehen hier die innewohnende Kraft der Stimme Jesu, dass da, wo diese Stimme hineinkommt, dass dort Leben entsteht. Und daran sehen wir auch, dass Jesus der Schöpfer ist, der Mitschöpfer, durch den der Vater am Anfang alles geschaffen hat. Es werde Licht, die Sonne soll am Himmel stehen, Fische sollen im Meer schwimmen. Er ruft alles ins Leben hinein mit seiner Stimme. Und wenn er in die Gräber hineinruft, dann werden wir ihn hören. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber der Gedanke, mal in ein Grab gelegt zu werden, ist ja schon irgendwie bitter, oder? Manche haben dann ja so ganz gruselige Vorstellungen, was ist, wenn man versehentlich doch lebendig dort reingeworfen wird? Oder was passiert denn dann mit einem? Wo ist man dann? Und da kann man sich ja ganz viele Schreckensszenarien ausmalen. Die meisten verdrängen das dann ja und weisen das weit von sich, und das kommt ja irgendwann einmal in langer Zeit. Aber hier dürfen wir uns vor Augen führen, die Stimme Jesu wird uns dort erreichen. Und selbst wenn wir uns das gar nicht vorstellen können, weil wir sagen, haha, das ist doch Quatsch, ein Toter, der da verwest, der hat auch gar keine Ohrmuschel mehr und das funktioniert sowieso nicht und das ist physikalisch und biologisch und wissenschaftlich und naturwissenschaftlich und alles, was wir wissen, ist das völlig unmöglich, dass man da die Toten wieder herausbekommt. Aber das ist die Macht Jesu, dass er mit seiner Stimme ruft und die Toten werden auferstehen, und sie werden auferstehen, ihr Lieben. Und deshalb brauchen wir uns vor dem Tod nicht mehr zu fürchten. Halleluja. Der Tod ist besiegt. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem, was kommt. Und deshalb können wir auch alles andere, alle Sorgen, so haben wir es eben auch gesungen, alle Ängste, alle Nöte, alle Lasten, mit denen wir uns so oft so rumschleppen und obwohl wir alles wissen, sie trotzdem noch mit uns herumschleppen, alle Jesus geben und auf ihn werfen. Und wissen, wenn er den Tod besiegt hat, wenn seine Stimme die Macht hat, selbst die Toten herauszuholen aus ihren Gräbern, dann hat er auch die Macht, meine Sorgen, meine Nöte, meine Fragen, meine Probleme in irgendeiner Form zu lösen, so dass es in Gottes Willen ist. Ja, er kann. Darauf will ich bauen, darauf will ich vertrauen. Ehre den Sohn, denn er weckt die Toten auf. Und ein drittes, ehre den Sohn, denn er richtet die Welt. Ab Vers 27. Er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen. Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Im Lobgesang der Hanna gibt es eine interessante Stelle. Also ein Text, der zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das hier sagt, schon 1000 Jahre alt ist. Dort sagt Hanna: Der Herr wird richten, der Welt enden. Gott hält Gericht. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Maschiach, seines Christos, übersetzt ins Griechische. Das heißt, hier ist vom Weltgericht die Rede. Und dann heißt es, und die Macht dazu wird dem König, dem Maschiach, überreicht. Das heißt, hier haben wir schon diesen Vorgang der Vollmachtübertragung vom Vater auf den Sohn. Und das Gleiche auch, wenn man den Propheten Daniel in Kapitel 7 aufschlägt. Das ist ja ein ganz spannendes Kapitel, über das man ganz viel sagen kann. Aber da heißt es, das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und dann heißt es einige Verse weiter: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Wir sehen auch hier, der Vater überträgt dem Menschensohn das Gericht. Über 500 Jahre vor Christus wird das hier angekündigt. Und deshalb hören wir genau hin, was Jesus sagt in 5,27. Er hat ihm Vollmacht, Exousia, gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Es kam einer wie eines Menschensohn und dem wird das Gericht gegeben. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Menschensohn und habe die Vollmacht, Gericht zu halten. Hier ist die Erfüllung von Daniel 7. Ja, das moderne Menschenbild und das moderne Weltbild, das hat ja das Gericht völlig ausgeklammert. Wer redet heute noch von Gericht, wenn man die Zeitungen aufschlägt, wenn man den Fernseher anmacht oder das Internet oder irgendwo guckt, Bücher liest? Vom Gericht ist gar nicht mehr die Rede. Man ahnt zwar, dass irgendwelche gewaltigen Dinge, vielleicht eine apokalyptische Klimakatastrophe auf uns zukommt und verschiedene andere Dinge, die vielleicht sich ganz schlecht entwickeln werden, aber von einem Gericht Gottes redet gar keiner mehr. Wir leben in einem humanistischen Weltbild, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, wo der Schöpfer am Anfang gar nicht mehr nötig ist, weil da haben wir ja Charles Darwin und die Evolutionstheorie und wo das Ende völlig ungewiss ist, man weiß gar nicht, was kommt. Man steuert sozusagen ziellos in die Zukunft hinein. Und im Hier und Jetzt rechnet man nicht mehr mit Gottes Eingreifen. Wir sind eine humanistische Gesellschaft oder eine humanistische Gesellschaft in Anführungsstriche gesetzt. Immer wieder ist von Verantwortung sehr wohl die Rede. Verantwortung gegenüber dem Klima, Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Bitte Maske tragen. Wir tragen Verantwortung, also tragen wir Masken. Hatten wir überall die Schilder vielleicht gesehen. Verantwortung tragen wir. Aber das ist eine völlige Verdiesseitigung der Verantwortung. Woher kommt denn das Konzept, dass ich einmal Antwort geben muss? Das kommt ja nicht aus einem naturalistischen Weltbild heraus. Das kann nicht mit der Evolution erklärt werden, sondern dass wir Antwort geben, heißt, dass Gott uns einmal zur Rechenschaft ziehen wird, dass wir einmal vor ihm stehen werden und dass er uns fragen wird, wie hast du denn dein Leben gelebt? Worauf hast du denn dein Leben gebaut? Gericht ist Verantwortung. Du wirst eines Tages Antwort geben müssen. Und das sagt Jesus uns hier noch einmal in aller Deutlichkeit. Und das wollen wir auch mitnehmen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Darüber müssen wir reden in unserer Zeit, dass das Gericht kommt. Und dass mit dem Gericht eine große Scheidung kommt. Dass es eben nicht egal ist, wie ich mein Leben hier und jetzt und im Heute und im Morgen lebe. Es ist nicht egal. Denn Jesus sagt es hier doch in aller Deutlichkeit. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. In anderen Worten, es gibt eine Scheidung. Hier ist nicht von einer Allversöhnung die Rede, wo am Ende alle eine große Himmelsparty feiern. Nein, Jesus trennt und sagt, da ist das ewige Leben und da ist das ewige Verderben. Und genau das ist die Vollmacht, die er vom Vater bekommen hat, im Sinne von Daniel 12, Vers 2. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Oder wenn Jesus von seiner Wiederkunft spricht und vom Weltgericht, Matthäus 25, 46. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ja, ihr Lieben, es gibt eine Scheidung. Ein Rechts und ein Links. Ein ewiges Leben und eine ewige Verdammnis. Himmel und Hölle. Und das tun wir nicht, weil wir irgendwie radikal sind und die Bibel übermäßig fundamentalistisch auslegen, sondern weil es einfach die klaren Jesu-Worte sind. Und es sind die Vollmachten, die er vom Vater hat, genau diese Scheidung zu vollziehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, Gutes tun und Böses tun. Wer von sich und wer von uns kann denn behaupten, er hätte so viel Gutes getan, dass er fit ist für das Himmelreich? Also ich kann es nicht. Da haben wir echt alle ein dickes Problem, ja? Denn Jesus sagt hier ja, die Gutes getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die Böses getan haben, werden auferstehen zum Gericht. Und die Bibel ist ja ganz schonungslos, deutlich. In Römer 3, da lesen wir das, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist. Keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen. Allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut. Sieht schlecht aus. Kommt also keiner rein ins Himmelreich. Aber dazu müssen wir Jesus nochmal in diesem Abschnitt etwas genauer hören, nämlich im Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, also dem Vollmachtgeber, wer das Evangelium glaubt, dass ihm die bösen Werke, die er getan hat, die er gedacht hat, die guten Werke, die er nicht getan hat, hätte aber tun sollen, dass Jesus all das am Kreuz bezahlt mit seinem Blut und sagt, es ist vollbracht. Ich hab's für dich getan. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Du bist frei von Schuld. Die bösen Werke sind ausradiert, sind weggewischt und sie klagen dich nicht mehr an, im Gericht Gottes. Deshalb heißt es hier, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht in das Gericht, sondern hat ewiges Leben. In anderen Worten, unser ewiges Los entscheidet sich an der Frage, wie du zu Jesus stehst. Ob Jesus der Herr deines Lebens ist. Ob du sagen kannst, ja, sein Blut ist geflossen, auch für meine Sünde, auch für meine Schwachheit, auch für meine Lebensfehler. Sein Blut hat auch für mich bezahlt, damit ich nicht ins Gericht muss, hat er am Kreuz gelitten. Der Glaube daran entscheidet über dein ewiges Leben oder eben das ewige Gericht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, also mit seinem ganzen Leben darauf vertraut, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hier steht der große Freispruch über deinem Leben. Glaube an Jesus, dann hast du das ewige Leben und kommst nicht in das Gericht. Nun noch das letzte, vierte, ehre den Sohn. Ehre den Sohn, denn so ehrst du den Vater. 5,22. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, wenn wir zurückgehen auf den Anfang der Predigt und es geht um diese Frage, Gott ja, aber wozu denn Jesus? Dann haben wir jetzt hier die Antwort. Jesus sagt, alle Vollmachten im Himmel und auf Erde sind mir vom Vater übergeben. Und diese ganzen Machtbefugnisse, die er hat, Gericht zu halten, die Toten aufzuerwecken, zu scheiden in ewiges Leben und in ewige Verdammnis. Diese ganzen göttlichen Vollmachten führen auch dazu, dass ihm alle Ehre gebührt. Der Vater will, dass wir zum Sohn kommen und dem Sohn die Ehre geben und durch den Sohn zum Vater kommen. So will der Vater geehrt werden. Er möchte, dass wir den Sohn ehren. Er möchte, dass wir unsere Sorgen zu Jesus bringen. Er möchte, dass wir unsere Ängste zu Jesus bringen, dass wir unsere Sünden zu Jesus bringen, dass wir unser ganzes Leben und Sterben unter die Obhut Jesu stellen. Das möchte der Vater. Und wenn wir das tun, dann freut sich der Vater. Und dann ehren wir den Vater. So will der Vater geehrt werden durch den Sohn. In 1. Johannes 2, 22 heißt es ganz ähnlich, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer den Vater ehren will, der ehre den Sohn. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und deshalb muss Jesus in die Mitte. Deshalb muss Jesus in die Mitte unseres Lebens, in die Mitte unseres Herzens, in die Mitte unseres Lobpreises, in die Mitte unserer Verkündigung. Jesus muss die Ehre bekommen. Und alle Dokumente und alle Versuche, eine Einheitsreligion zu schaffen ohne Jesus, sie sind zum Scheitern verurteilt, weil der Vater sich davon abwenden wird und seinen Segen entziehen wird. Es wird nicht funktionieren, weil alle Vollmachten und Rechte beim Sohn sind. Deshalb dem Sohn die Ehre. Ehre den Sohn, denn er hat die Vollmachten des Vaters. Ehre den Sohn, denn er weckt die Toten auf. Ehre den Sohn, denn er richtet die Welt. Ehre den Sohn, denn so ehrst du den Vater. Amen.